Elementarsen Mayhunden. The Podcast.
Und wieder einmal heißt es TTT. Themen, Thesen, Meinungen. Und wieder einmal sind dabei Dieter Pollau, der allseits beliebte Azubi der Firma Simek, mittlerweile Geselle. Dieter, ich richte das Wort an dich.
Ja, ich sag guten Tag.
Und wieder einmal dabei der alteingesessene Kopf des Unternehmens Manfred Simek zu meiner Linken. Das Wort ist an dich gerichtet.
Wieder einmal hallo und herzlich willkommen. Danke fürs Zuschalten. Guten Tag.
Und auch diesmal, um nicht zu sagen, und wieder einmal dabei meine Wenigkeit, Ralle Kleinschmidt. Guten Tag. Ja.
Guten Tag.
Guten Tag.
So, wir sind alle noch ein bisschen aufgepeitscht. Ich glaube, das wird heute eine ganz gute Folge. Ich fühle, dass wir energiegeladen und stark gestärkt in die Runde gehen. Habe ich recht, meine Mitkollegen?
Ja, ich meine nein.
Ich meine doch, aber ja.
Ja.
So, dann starten wir doch direkt in unsere Themengebiete und beginnen wollen wir mit unserem allseits beliebten Lieblingsthema. Es geht mal wieder um den Geschlechterkampf. Die Frage zunächst, sind Himbeeren chauvinistisch?
Also, ich denke ja.
Ich habe erstmal gar nicht verstanden, wie man überhaupt darauf kommt, dass Himbeeren chauvinistisch sind. Aber wenn ich so ausspreche, dann kommt man vielleicht drauf.
Ganz genau.
Aber vielleicht erklärst du es doch nochmal, Dieter.
Also ich finde, Himbeeren ist ein kompliziertes Thema. Also einmal, Him ist ja eindeutig männlich konnotiert. Dabei ist es aber trotzdem die Beere, was natürlich einen gewissen weiblichen Einfluss wieder geltend macht. Aber davon abgesehen, gibt es ja keine Hörbeere, die einen wirklichen Ausgleich schaffen würde. Wenn man es noch korrekter fassen würde, müsste man sie sogar X-Beere nennen.
Oder der Hörbeeren. Weil dann ist es genau umgekehrt.
Ja, ja, aber die Himbeere. Man will ja, wenn man wirklich ganz korrekt sein möchte, dann lässt man das Geschlecht komplett weg und sagt das X-Beere.
Aber kann man nicht einfach sagen, dass, wenn man alle Worte nimmt, die feminin sind und alle Worte sind, die maskulin sind, wenn man die gegeneinander stellen würde, 1:1, und es würde 50-50. Feminine und maskuline Wörter dabei rauskommen, dass man dann doch quasi Ausgleich geschaffen hat.
Also, wenn Sie mich nach meiner bescheidenen Meinung fragen, dann muss ich sagen, das Femininum ist sowieso überproportional vertreten, nämlich im Plural.
Die Socken.
Das plurale Femininum entgegen dem generischen Maskulinum.
Ei. Die weibliche Masse. Schon allein?
Für die, die es nicht wissen, das generische Maskulinum wird angewandt, wenn man beispielsweise sagt, die Friseure, sofern mindestens ein Mann in dieser Gruppe vorhanden ist, umfasst das aber auch alle Frauen. Ne? Also man könnte ja auch sagen, oder wie es heute üblich ist, die Friseure und Friseurinnen oder die Bäcker und Bäckerinnen. Mhm. Dabei sieht unsere Sprache das generische Maskulinum vor und sagt die Bäcker. Und zwar für alle Geschlechter, wenn mindestens ein Mann dabei ist.
Ey, ich muss dazu mal sagen, dass mich dieser Politikersprech immer dermaßen ankotzt, dass man sowas von zwangsläufig und zwangsweise immer sagen muss, die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler.
Jetzt haben wir ihn.
Das regt mich sowas von auf, dass das immer so mitschwingen muss die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, ob die Leute das privat auch nochmal abstellen können. oder ob die dann sagen, hier meine Familie und Familien.
Familos und Familie.
Der Planet oder die Planetin.
Meine Freunde.
Katrin Göring-Eckardt.
Freunde und Freundin.
Ganz genau.
Verlauten ließ.
Was? Die Planeten?
Die Planetin.
Der Planet und die Planetin.
Oder,
ist nur einer. Und was ist mit die Welt? Die Welt und der Weltus? Oder was?
Ja.
Verstehe ich nicht.
Das ist ja okay, ne?
Das ist ja okay, genau.
Vaterstaat und Mutter Natur.
Und deswegen sage ich, die Himbeere muss bleiben, um ein Gegengewicht zu schaffen gegen diese Ausgrenzung der Männer aus der Sprachwelt.
Da schließe ich mich an.
Okay, ich sage Segen.
Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Alle sollen ab jetzt nur noch Him hören.
Nee, dann kann ich kein uneingeschränktes Segen geben.
Dann auch nicht. Nee, ich auch
dann
nicht.
Kann ich das auch nicht machen.
Okay. Dann Fluch.
Dann Fluch. Fluch, okay. Für Him Fluch. Ja, wir haben hier ein brandaktuelles Thema auch in der Gruppe.
Aktuelles Thema.
Karius und Baktus.
Der NRW-Landtagswahlkampf wird runtergebrochen auf er gegen sie. Fluch oder Segen. Ja, das ist mir jetzt schon lange durch, ne?
Ja, das ist durch.
Das Thema ist durch.
Aber ich finde auch gut, dass es wieder eine Art maskuliner gegen versus femininer Kapitulation. Ende des Satzes.
Kapitulation, Segen.
Wenn in naher Zukunft Roboter und Maschinen Menschen umbringen, wer wird dafür verantwortlich gemacht? Der Hersteller, der User, der Mechaniker, den ersten Toten durch ein schnellstfahrendes Auto gab es ja schon. Ja.
Ja, ein altbekanntes Thema, das wir ja schon mal zur Erschöpfung behandelt haben.
Richtig.
Aber jetzt nochmal auf einen gewissen Punkt fokussiert. Und zwar ja, wenn etwas passiert, wir hatten ja nur geguckt, wie kann das schnellstfahrende Auto verhindern, dass etwas passiert? Oder wie verhält es sich, um möglichst wenig Schaden zu verursachen? Aber wenn es einen Schaden gibt, einen Sachschaden oder auch gar einen Personenschaden, wer wird dafür zur Rechenschaft gezogen? Eine interessante Frage.
Die Firma, die das hergestellt hat.
Die Firma, die das schnellstfahrende Auto in diesem Beispiel hergestellt hat.
Richtig.
Nun,
Programmierfehler.
Ja, da gibt es ja auch schon Präzedenz.
Moment, Programmierfehler ist ja wieder eine andere Station. Das ist ja, wir haben ja den Anwender, den Hersteller und den Programmierer als drei verschiedene.
Programmierer gehört ja zur Firma dazu.
Ja,
nicht unbedingt.
Ja, aber der Programmierer haftet ja nicht privat. Okay, wenn er jetzt mutwillig einen Fehler gemacht hat, aber.
Also die ja Typen, die jetzt die Schadsoftware bei VW da installiert haben, die werden jetzt auch nicht privat haftbar gemacht. Die werden vielleicht doch.
Haben die nicht ein Einreiseverbot in den USA oder würden da sofort vor Gericht gestellt werden oder sowas?
Das sind nur Moslems.
Nein.
Nein. Ja, die arbeiten noch da.
Die Manager, ich meine von VW, die müssen jetzt aufpassen, wo die hinreisen.
Okay, die Manager. Das ist aber
die waren ja verantwortlich dafür mit.
Ja gut, aber es ist ja dann nicht in dem Sinne die Programmierer.
Nein. Aber jetzt für diesen Fall, wenn die in die USA reisen, kommen die sofort ins Gefängnis. Deutschland liefert die auch nicht aus, interessanterweise.
Ja.
Obwohl wir da eigentlich solche Verträge haben, ne? Aber werden nicht ausgeliefert.
Ja, vielleicht ist das auch uninteressant für die USA, die zu bekommen.
Also ich denke.
Weiß nicht, vielleicht gibt es da Sonderregelungen oder Sondervereinbarungen für den Fall.
Nehmen wir an. Wir haben einen schnellstfahrenden Bus und der Bus fährt autonom. Und durch einen Programmierfehler fährt er jetzt in ein Haus rein. So, dann ist natürlich die Firma, die den herstellt, ist doch dann natürlich haftet. Also nicht der einzelne Programmierer, es sei denn, sein Arbeitsvertrag sieht das vor.
Ja, gut, das ist jetzt eine Frage der Haftung, aber wir reden ja jetzt wieder von einer mehr moralischen Seite.
Ja, gut.
Ich möchte vielleicht das schnellstfahrende Auto dabei ein bisschen an Pi nehmen und stattdessen vielleicht etwas anderes nehmen, wie beispielsweise ein Arbeitsgerät, eine Kreissäge, eine Tischkreissäge,
ja.
Sagen wir mal.
Ja, okay.
Aber mit künstlicher Intelligenz. Also, die weiß genau, wenn da ein Holzblock sich ernährt, dann fängt die sofort an zu rotieren. Und jetzt mal nur angenommen, ne?
Das ist schon sehr konstruiert, muss ich sagen.
Ja, aber das ist, dient für unseren Zweck. So, jetzt würde ich sagen, der Herr Simek hat das Ding gebaut. Der Herr Kleinschmidt hat die Säge so programmiert, dass sie nur im Kontakt mit etwas so Hartem wie einem Holzblock anfängt zu rotieren. Und ich habe das Ding benutzt und mir den Arm aufgeratscht. Wer ist schuld an meinem kaputten Arm?
Ganz normaler Arbeitsunfall.
Ja, aber wer ist schuld? Also die Säge hätte ja nicht rotieren dürfen bei sowas Weichem wie einem Arm. Sondern nur bei etwas so Hartem wie einem Holzklotz. Wer ist schuld?
Also da könnte man, glaube ich, in dem konkreten Fall wieder ein bisschen differenzieren. Eine Kreissäge ist nun mal ein potenziell gefährliches Arbeitsinstrument.
Ja gut, aber es ist ein Auto ja erstmal auch.
Ja, das stimmt. Aber da ist ja das Verhältnis zwischen Kontrolle darüber haben und Schaden, den das anrichten kann, nochmal ein anderes.
Das stimmt, aber beim schnellfahrenden Auto gibt man die Kontrolle ja ab. Deswegen ist das Thema ja wieder so interessant.
Ja gut, bei der Säge, wenn du bei der Säge die Kontrolle abgeben würdest, dann würdest du ja im Zweifelsfall überhaupt nicht mehr in die Nähe des Geräts kommen.
Ich finde, vielleicht sollten wir ein anderes Beispiel aus der Kriegsführung nehmen. So in dem Sinne halt so künstliche Intelligenz, Kampfdrohnen mit eigener künstlicher Intelligenz oder so. Also
Kollateralschaden.
Mein Beispiel wäre jetzt, wenn wir darauf jetzt weiter eingehen wollen, was ist, wenn eine Drohne jetzt nicht mehr Terroristen umbringt, sondern irgendwo anders hinfliegt und eine Stadt bombardiert? Einfach so, weil defekt oder was auch immer.
Ja, ja.
Wäre das vielleicht nicht ein naheliegenderes Beispiel?
Mhm.
Dann kommt ja der Film Terminator schon in greifbare Nähe. Ich glaube, es wird auch irgendwann so kommen. Ernsthaft, das glaube ich tatsächlich.
Da weiß ich nicht.
Aber es wird in die Richtung gehen. Irgendwas wird sich verselbstständigen. Weiß nicht. Aber ist egal, darauf wollten wir jetzt nicht hinaus. Punkt. So, was machen wir, wenn die Drohne, die nur über Afghanistan fliegt, was weiß ich, und Terroristencamps ausräuchern soll, wenn die sich auf einmal der Kontrolle entzieht und
fliegt nach Deutschland und ballert da wild in Berlin um sich.
Ja.
Zum Beispiel.
Tja. Also ich würde da in erster Linie an der Stelle wahrscheinlich dann doch die Bundeswehr verantwortlich machen als Halter.
Deutschland hat keine Drohnen.
Ja.
Auch nicht.
Ach so, ja gut. Dann halt die USA. Wem auch immer sie
aber
gehört.
Man könnte uns teilverantwortlich machen, weil wir ja Rammstein zur Verfügung stellen. Und ohne Rammstein fliegt keine Drohne.
Ja gut. Oder aber weil wir sie herstellen.
Laut Sigmar Gabriel und der Angela Merkel mit Bart, wie heißt der nochmal? Der Schulz. Ist Deutschland so. Doch gar nicht Teil des US-Drohnenkrieges?
Ja. Also fällt das schon mal weg. Also sie können schon mal nicht schuld sein.
Ja,
also
nur,
sie können schon mal nicht schuld sein.
Nur weil hier jetzt die Antenne steht und der Computer, wo das drüber läuft, haben wir ja noch nichts damit zu tun.
Und die Piloten sitzen.
Und die Piloten hier sitzen. Ist Rammstein, gehört das nicht sowieso, wie so eine Botschaft dann eigentlich zu dem Staatsgebiet von den
Nein,
USA?
Nein, das nee? Nicht. Die Airbase in Rammstein ist unter amerikanischer Kontrolle. Da hatten wir auch keinen Zugang zu. Aber es ist kein amerikanisches Gebiet. Es ist nicht wie eine Botschaft.
Okay. Ja, dann haben wir vielleicht doch indirekt mit Verantwortung.
Also, aber auch in dem Fall gibt es ja Rüstungsbauer. Sprich, dann würde ich sagen... ist einfach die Person, also die Rüstungsfirma verantwortlich, auch in dem Fall.
Okay, da bin ich vielleicht auch da.
Jedes Mal.
Ich möchte dich doch bitten, ordentlich ins Mikrofon zu sprechen.
Ja.
Wir sind ein ordentlicher Podcaster. Nee, aber so, also vom reinen Bauchgefühl würdest du den Hersteller zur Verantwortung ziehen.
Zur Raison rufen.
Okay.
Ja, oder nicht?
Es könnte ja sogar noch ein Bedienungsfehler sein.
Genau, also
könnte ja, das müsste man erstmal rausfinden.
Vielleicht läuft auch jemand Amok mit der Drohne, weißt du?
Aber wir gehen erstmal davon aus, dass es wirklich ein Programmierfehler ist.
Ja, wenn jemand Amok damit läuft, dann ist es ja wieder in der Kontrolle von den Menschen. Es geht ja jetzt darum, dass künstliche Intelligenz quasi den Schaden verursacht und damit in Frage stellt,
ja, aber auch, das ist ja ein User. Also, ne? Wir haben ja dieses Dreieck aufgebaut. User, Produzent oder Programmierer.
Ja, gut. Aber wenn ich jetzt als Drohnenpilot die Drohne manuell nach Berlin lenke und damit Leute abschieße.
Also in dem konkreten Fall würde ich im Affekt,
der Typ, der den Laster in die Menschen gelenkt hat, dann wird er jetzt nicht Renault oder sowas verklagt.
Aber mit einem schnellstfahrenden Auto wäre das nicht möglich gewesen.
Ja, gut.
Wenn das ein schnellstfahrender Laster wäre, wäre er nirgendwo reingerast.
Also, ja, gut. Aber wir wollten ja jetzt kein juristisches, sondern ein moralisches Statement dazu abgeben. Und mein erstes Bauchgefühl war jetzt tatsächlich zu sagen, dass eher der Halter
der Drohne.
In diesem konkreten Fall, ich würde nicht sagen, dass das bei selbst schnellstfahrenden Autos gilt, aber in diesem
Vielleicht schon, weil der Halter die ja nicht gut gewartet hat. Vielleicht hätte man den Fehler vorher ausmerzen können oder so.
Ja gut, das ist wieder so eine Einzelfallentscheidung. Ne? Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich vom reinen Fehler in der Intelligenz, in der künstlichen Intelligenz ausgeht. Also das ist, man kann das vielleicht nicht Programmierfehler nennen, sondern dass die Intelligenz sich quasi selbstständig macht und einfach so durchdreht. Also nicht durchdreht in dem Sinne, aber einfach das falsche Ziel für das richtige hält. Und genauso das Auto die Menge Kinder für den Himmel hält oder so. Ich glaube, oder den LKW für den Himmel. Ich glaube, da war so ein Fall, da gab es einen Unfall bei einem selbstfahrenden Auto, was nicht gebremst hat, weil ein weißer LKW genauso aussah wie der Himmel und einfach eine Fehlentscheidung der KI war. Da würde ich in dem Fahrzeugfall würde ich aus dem Effekt sofort sagen, ja, muss der Hersteller nachbessern oder ist auf jeden Fall verantwortlich, weil, ne? Aber bei dem Drohnenfall würde ich sogar sagen, der Halter, weil der Halter hat das mit einer anderen Intention gekauft. Der Halter hat das mit der Intention gekauft, damit irgendwie Menschen zu töten. So, dann muss man sich nicht beschweren, wenn
oder
das...
Oder um Pakete auszuliefern.
Ja gut, aber dann ist es vielleicht, dann würde ich wieder sagen, der Hersteller. Also wenn jetzt eine Militärdrohne ausrastet und Menschen tötet, dann würde ich sagen, wundert euch nicht, das Ding, also ihr habt das dafür gekauft, dass das macht. Wenn jetzt da plötzlich das falsche Ziel davor steht, ja, that's it, ne? So. Dann würde ich sagen, seid ihr dafür verantwortlich. Aber wenn ein Auto oder eine Drohne, die nur Pakete liefert, jemandem auf den Kopf fällt oder jemandem den Kopf absäbelt oder so, dann würde ich sagen, ja, das Ding soll nicht das machen. Da ist auf jeden Fall der Hersteller schuld.
Bitte das nicht machen.
Ich würde nicht unbedingt bis zum Programmierer runtergehen, weil als Programmierer bist du meistens...
Lass den Programmierer bitte raus.
Ja, als Programmierer bist du halt meistens nur ein Angestellter, der auch dann eventuell nur einen kleinen Teil der Gesamtsoftware halt geschrieben hat und da kannst du unmöglich, also wenn dann eine Firma müsste da quasi belangt werden, meines Erachtens.
Also ich glaube, man müsste im Einzelfall gucken. Also das wäre jetzt so meine sowieso. Quintessenz daraus. Ne, also man müsste wie so eine Versicherung der Sache auf den Grund gehen, gucken, okay, woran hat es gelegen? Und dann dementsprechend ist dann derjenige halt schuld. Ne?
Ist halt in Zukunft vielleicht recht aufwendig, ne? Sollte sich das durchsetzen mit den Autos und es kommt zu vielen Unfällen.
Ach, das hält sich doch nicht.
Also ich würde sogar eher davon ausgehen, dass die Unfälle weniger werden, wenn viele
so ist die Prognose,
autonom fahrende Autos unterwegs sind, ne? Weniger Staus mehr, keine Unfälle, weniger Staus mehr, ich weiß. Also weniger Staus, kaum Unfälle. Würde ich eher sagen. Aber die Unfälle, die dann passieren, sind dann natürlich fragwürdig. Ne? Kann man ja nicht sagen, menschliches Versagen.
Ja, also höchstens indirekt, ne? Wenn man zum Beispiel niemals Öl nachgegeben hat und das Öllämpchen
gegangen ist. Wenn man selber das schnellstfahrende Auto sabotiert hat.
Ja, aber passiv halt, ne? Wenn man einfach zum Beispiel kein Öl nachgegeben hat. Kolbenfresser, das bleibt plötzlich stehen, kann er mit rechnen. Und das nächste schnellstfahrende Auto fährt rein.
Naja, das wird ja nicht passieren. Weil die schnellstfahrenden Autos halten immer den Sicherheitsabstand und haben keine Schrecksekunde und bremsen sofort. Bumm.
Ja, ist ein Argument. Aber sagen wir mal, die Bremsen versagen.
Gleichzeitig?
Gleichzeitig, bei dem anderen Auto. Oder auch so, ich sag mal, nicht nur kein Öl nachgefüllt, sondern vielleicht keine Bremsflüssigkeit nachgefüllt. Wobei ich behaupte mal, dass gerade so ein Auto vollgestopft ist mit Sensoren, die sowas noch erkennen, hunderte Kilometer bevor es zum schlimmsten Fall kommen würde.
Es blinkt sofort. Alles voll, ja, blinkt.
Alles voll, sofort. Blinkt sofort. Ja, klassischer Fall wäre
vielleicht echt... Aber kann ja kaputt gehen. Ist letztlich auch so einfach nur eine Glühbirne oder was, die dann blinkt oder angeht.
Ja, das stimmt.
Wenn die kaputt ist, auch.
Ja.
Dann war's das.
Aber ist dann... Ja, wer ist dann wieder schuld, ne? Das ist wieder so die Einzelfallfrage, ne? Ist ja, der Hersteller eben jetzt schuld, weil das Birnchen kaputt ist und...
Oder der Halter, weil er sich nicht drum gekümmert hat. Aber vielleicht wusste er es ja auch nicht.
Ja, er wusste es nicht, weil die Birne kaputt ist.
Genau. Oder er wusste, dass die Birne kaputt ist und hat einfach gedacht, ach, scheiß drauf.
Ja, gut. Das geht ja dann schon wieder in die Fahrlässigkeit, ne? Das ist halt so wirklich diese Einzelfallprüfung. Das finde ich... Also ich würde sagen, dass das gerechter ist, per se...
Per se.
Aber
man sollte per se immer auch den Einzelfall prüfen.
aber natürlich schwieriger umzusetzen.
Ja.
Ja.
Arbeitsplätze.
Arbeitsplätze.
Ah. Ein Eurojobber.
Ja.
Ja.
Die gehen der Sache dann auf den Grund.
Genau, die prüfen dann.
Oh, ja, mal Zeit, ne?
Ja, schwieriges Thema.
Heikles Thema.
Ich würde sagen Segen.
Ja, da schließe ich mich an. Segen.
Ich glaube, da können wir einstimmig einhergehen. Segen.
Gehen wir einstimmig Hand in Hand.
Einstimmig Hand in Hand.
Hand und Fuß.
So. Also das war ja nun philosophisch.
Sehr interessant.
Sehr interessant.
Ein sehr, sehr, sehr interessant.
Sehr, sehr interessantes Thema. Interessant.
Ich finde gut, dass wir ja, die letzte Episode hatten wir ja im Prinzip nur ein riesiges Thema, was wir bis zum letzten ausgeschlachtet haben und dann ein kleineres.
Ein Festmahl quasi. Und jetzt haben wir ein paar kleine Häppchen.
Jetzt sind wir schon quasi, kommen wir schon zum vierten Thema.
Happen.
Und der Fragestellung, neue Siedlung im Westjordanland, neuer Lebensraum im Osten?
Nein, das ist falsch. Wieso? Neuer Lebensraum Iom Osten.
Okay. Also da müsste ich erstmal als politisch und geografisch ungebildeter Mensch hören, was da bitte los ist im Westjordanland.
Herr Kleinschmidt.
Ich habe die Frage doch gar nicht gestellt. Aber okay. Ich kann mit meinem kümmerlichen... Ja, okay. Ich kann dazu was sagen.
Ja.
Also... Es geht anscheinend darum, ich bin da nicht up to date, aber anscheinend baut, also, okay, fangen wir von vorne an.
Besser.
Du hast ja das Staatsgebiet von Israel und daneben hast du die palästinensischen Autonomiegebiete.
Boom. Dazu muss man wissen, bis zum ausgehenden Zweiten Weltkrieg war das ganze Gebiet Palästina und dann wurden einzelne Gebietsteile abgespalten und da wurde dann Israel gegründet.
Von wem ist das abgespalten worden?
Von den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges.
Mhm.
Ja.
Okay.
Die haben den Juden einen eigenen Staat versprochen und zugesichert und haben die Staatsgebiete den Palästinensern weggenommen.
Und das doch bitte weg.
Und es waren zu Beginn mehr so wie kleinere und größere Inseln. Also wie so ein kleiner Flickenteppich auf einem großen Palästinensergebiet.
Und die von den Palästinensern, warum gerade von denen? Gehörten die auch zur Achsenmacht oder?
Nein, das nicht. Aber ich weiß auch nicht, warum.
Okay. Wegen dem biblischen...
Wegen den religiösen, ja, Städten und so. Ja, das kann natürlich sein.
Ja, wegen dem biblischen Ursprung halt. Israel.
Aha.
Blablabla. Bla, bla.
ist trotzdem schon ein heikles Thema, finde ich, weil das sind ja auch die heiligen Städte, also einige der heiligen Städte auch der Muslime gleichzeitig.
Also der, ich weiß nicht, wie heißt das, der Felsendom? Oder ist das nicht, ist das diese Moschee, der Felsendom? Ich glaube schon.
Da bin ich auch raus. Da hab ich
das ist,
also sollte man dieses Land doch vielleicht keiner Religion grundsätzlich versprechen, sondern einfach eine Religionsfreiheit
an der Stelle
schaffen und dann ist
es. Ich war noch nicht fertig.
Okay.
Der Felsendom, ich weiß nicht, ob das das ist. Du könntest mal kurz danach googeln. Das ist die drittheiligste, nach Mekka und Medina, die drittheiligste Stätte der Moslems. Ich glaube, es ist der Felsendom. Wenn das ist, wenn ich mich jetzt nicht vertue, das ist, glaube ich, diese.
Älteste. Da stand schon hin. Älteste monumentale Sakralbau des Islams und eines der islamischen Hauptheiligtümer.
Der steht in?
Auf dem Tempelberg im Südosten.
Okay, dann ist es das. So, ist das drittheiligste nach Mekka und Medina, so bumm. Und die Israelis haben den, glaube ich, für Moslems geschlossen, soweit ich das weiß. Mhm. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Das ist so ungefähr, weiß ich nicht. Ich finde das schon heikles Thema, ne?
Das wäre so wie wenn jetzt die Türken nach Spanien kämen, würden da ein eigenes Gebiet bekommen, weil es war ehemals ja auch arabisch besetzt, so. Und dann würden die den Spaniern verbieten, in die Kathedrale von Santiago de Compostela zu gehen. Ist auch das drittheiligste, die drittheiligste christliche Stätte.
Sicher? Gibt's da nicht Hierarchie?
Katholische. Ja.
Das haben wir doch damals auf dem Jakobsweg erfahren. Nach Rom und Jerusalem kommt dann Santiago de Compostela.
Wahnsinn.
Okay.
Wollen wir da nicht vielleicht lieber nach Rom und Jerusalem?
Ja, warum denn nicht? Rom war ich doch. Rom war ich doch erst letztens.
Ja, okay. Mal gut.
Aber ich werde nicht gepilgert, ne? Ja. Flugzeug in die Florien, ne?
Ja, ja, ist auch eine Art Pilgern.
Ja, hör mal, Pilger für den Geldsack, ne?
Ja.
Für das Geldsäckchen ist das Pilgern.
Naja, es hat jedenfalls relativ schnell nach der Gründung des Staates Israel hat es einen Krieg gegeben, bei dem sich Israel große Gebiete von Palästina zugesichert hat. Und seitdem ist das Staatsgebiet von Israel, glaube ich, sogar schon größer als das von Palästina.
Und Palästinenser oder Moslems generell? Vertrieben hat. Die Nakba.
Ja, genau. Genau. Aus ihren Gebieten vertrieben hat. Weil Israel, das darf man nicht vergessen, die einzige Demokratie laut
eigener Aussage,
die einzige Demokratie im Nahen Osten, ist ja eigentlich keine Demokratie, sondern eine
Plutokratie.
Judokratie. Also, ne, das ist ja eine, also sieht sich selber als jüdischer Staat. Und auch nur Juden können Staatsbürger von Israel werden.
Ach was.
Ja.
Ist das richtig? Also ich weiß zwar, dass Moslems diverse Rechte vorenthalten werden.
Also,
aber man kann doch auch.
Wir sind jetzt ja natürlich keine wissenschaftliche Sendung, sondern wir sind ja ein Meinungsmagazin, deswegen kann ich sowas auch mal raushauen. Aber wenn mich jetzt danach fragt, ob das stimmt. Muss ich sagen, ich bin mir nur zu 80% sicher.
Man haut das einfach so raus. Ja, okay.
Was wir alles sonst schon hier rausgehauen haben.
Ja.
Aber auch das könnten wir eben mal nachgucken, wenn es jetzt darum geht.
Frauenfeindlichkeit.
Das ist aber schon ein bisschen komplizierter. Ja gut, okay. Jetzt würde mich eins interessieren. Weißt du, ich weiß nicht, ob du das weißt. Das ist nur eine Frage. Was war jetzt genau vorher in Palästina? Palästina war ja jetzt auch kein Staat. Ne?
Das war vorher britische Kolonie.
Genau, Kolonie.
Ja. Aber es war zwischenzeitlich auch ein Staat. Also es war britische Kolonie bis, ich sag mal grob, Anfang des 20. Jahrhunderts. War dann ein paar wenige Jahrzehnte eben Palästina. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dann ein paar Gebiete wieder weggenommen.
Boom.
Und zu Israel umgeformt.
Boom. Ah ja, gut.
Das israelische Staats... Angehörigengesetz. Ich lese das mal schnell durch. Ihr könnt ja noch mal kurz weiter diskutieren.
Ja, erzähl doch mal.
Was war denn die ursprüngliche Frage? Ach so.
Erzähl doch mal in der Zeit weiter. Also, wir haben jetzt den Staat Israel.
Ja, genau. Okay. Und der Staat Israel baut immer weiter Siedlungen auf dem palästinensischen, auf dem Boden der palästinensischen Autonomiegebiete und legitimiert die dann quasi, ne? Also,
Das heißt
unisono, also wie heißt das? Unilateral, also einseitig legitimiert er die dann.
Und das heißt also, die Siedlungen werden auf dem Gebiet gebaut, das Israel gar nicht gehört.
So verstehe ich das, oder?
Mhm.
Ja.
Ja, ich wollte es jetzt nur nochmal hier in aller Klarheit sagen.
Ei.
Das wäre also so, wie wenn Aachen Siedlungen in Belgien bauen würde. Kann ich das so verstehen?
Ja. Oder?
Ja. Und dann?
Also als wenn Aachen jetzt quasi das Stadtgebiet so, als wenn die da jetzt so Häuser baut, eine kleine Siedlung halt irgendwie.
Da ziehen dann, auch Aachener
und dann ein. Dann ziehen da Aachener ein.
Genau.
Und dann sagt Aachen, das ist jetzt Aachen.
Genau, und da kann kaum einer was gegen machen, denn es ist ja so eine, ich würde sagen, so eine rechtliche Grauzone, weil man kann ja die Leute nicht aus ihren Häusern vertreiben. Da wohnen ja nun mal Aachener. Ne? Das, die fühlen sich ja auch nicht als Belgier. Also kann man als Belgien ja auch nicht wegnehmen.
Welch? Was dann natürlich immer geil ist, ist, dass wenn dann mal doch eine von diesen Siedlungen wieder geräumt wird von den Israelis, dann wird ja auch direkt wieder dem Erdboden gleich gemacht, statt dass man dann da Palästinenser wohnen lässt.
Ja. Ja, aber ist ja nicht in deren Interesse.
Ja, okay, aber die wegzuräumen, die Häuser, das kostet ja auch wieder Geld, ne?
Ja, sicher. Aber dann ist das vielleicht so ein umstrittenes Gebiet oder so. Während, wenn da Palästinenser einziehen, dann haben die ja genau das Gegenteil. Dann haben die ja eine Palästinensersiedlung dann da stehen. Und das wollen die ja nun gar nicht.
Tja.
Also, die Seite Ebenezer
Scrooge.
Ebenezer Deutschland erklärt, dass es unabhängig von Rasse, Religion, blablub möglich ist, israelische Staatsbürger zu werden.
Ah ja.
Ja. In gutefrage.net gab es allerdings eine Antwort, die sich darauf bezog, ob man nun ein richtiger Jude ist oder nur ein konvertierter Jude.
Die Frage gibt es in jeder Religion.
Aber ich muss sagen, gutefrage.net ist jetzt nicht die beste Quelle, um solche Fragen
zu
klären. Da kann man vielleicht mal fragen, was passiert, wenn der Eisprung ausbleibt. Dann kriegt man vielleicht eine kompetente Antwort, aber vielleicht nicht bei solch heiklen Themen. Naja, auf jeden Fall, um das nochmal geklärt zu haben. Man kann nicht nur als Jude da Staatsbürger werden. Alles sondern klar. Auch durch Geburt. Also es gibt natürlich die Möglichkeit der ja, Geburt gut. Dort und also
aber
Geburt,
wenn jetzt jemand von außen
es
kommt.
Gibt ein Rückkehrgesetz, es gibt ja. Einen Aufenthalt und die ganz normale Einbürgerung. Das sind so die vier.
Und die Einbürgerung? Welche Bedingungen gibt es da? Also es wäre das Einzige, wo das Thema interessant wäre.
Sag doch bitte das Einzigste.
Personen, die in Israel geboren wurden.
Die müssen ja nicht
einbürgern. Achso, nee, das ist nicht Geburt, sondern die Einbürgerung. Während 3 von 5 Antragstellern auf Einbürgerung. Ey, das ist viel zu klein. Ja. Aha. Aufenthalt in Israel, während 3 von 5 der Antragstellung auf Einbürgerung vorausgehenden Jahre. Berechtigung zur ständigen
Aufmerksamkeit. Das sind Grundvoraussetzungen.
Ja, aber da steht ja nichts von Religion. Verzicht auf eine frühere Nationalität.
Ist ja auch normal.
Beabsichtigung Aufgabe einer fremden National bei Erhalt der Israel. Also hier steht nichts von Religion.
Doch, warte, geh mal runter.
Wo?
Der Innenminister kann in bestimmten Fällen Ausnahmen von einigen dieser Grundvoraussetzungen zulassen.
Nachweis.
Ach so, okay.
Nachweis der Zugehörigkeit zum Judentum?
Ne, das ist der nächste Punkt, glaube ich.
Aha. Moment. Also doch.
Warte mal. Durch ein.
Ja, das gehört nicht zusammen, was wir gerade vorgelesen haben.
Um Aliyah beantragen zu können. Was ist denn Aliyah?
Das ist wahrscheinlich Staatsangehörigkeit oder sowas.
Das ist ja wenigstens eine jüdische Eltern und Großteil. Mhm.
Also war es doch kein komplett falsches Ding, was ich im Hinterkopf hatte.
Da müsste man sich vielleicht doch noch mal ein bisschen näher.
Und wieder einmal, schreibt uns doch in die Kommis, wenn ihr nähere Informationen habt.
Genau. Recherchiert ihr das für uns oder für euch selbst?
Schreibt uns eine Mail, schreibt uns in die Kommis.
Schreibt uns auf Facebook.
Ruft uns
an. Einen Brief.
Schreibt uns Hassmails. Wenn ihr
schickt eine Brieftaube.
Ja, das könnt ihr alles tun.
Schickt uns ein Morse.
Nee, das bitte nicht, weil das kann ich nicht verstehen.
Okay.
Schickt uns Rauchzeichen.
Auch die verstehe ich nicht.
WhatsApp. Facebook. Verstehe
ich schickt nicht. Uns WhatsApp. Tinder. WhatsApp verstehe ich nicht.
Tinder.
Habt ein Match mit uns bei Tinder und schickt uns da die Nachricht, die richtige Antwort.
Oh ja.
Aber es ist eine spannende Frage, finde ich. Also das mal zu klären. Vielleicht, wenn ich dran denke, werde ich es mal vielleicht fürs nächste Mal recherchieren und dann nochmal was dazu
dann
sagen.
Nachreichen.
Das wäre doch mal was. Ja, aber ich habe jetzt hier keinen Bock, den ganzen Artikel zu lesen.
Wir haben bisher nie was nachgereicht. Das möchte ich an dieser Stelle festhalten.
Hatten wir überhaupt schon Nachreichung? Ey.
Fehlinformationen werden hier nicht richtig gestellt.
Wir nehmen
wir
auch
sind
nicht
ein Meinungsmagazin.
Sollten wir vielleicht so ein Disclaimer schreiben, wo drin steht.
Hier ist alles Satire.
Hier ist alles Satire. Nichts ist ernst
Nein,
gemeint.
Und wir nehmen ja auch für uns nicht in Anspruch, alle überall recht zu haben und bei allem das Richtige zu sagen. Wir versuchen es
eigentlich
nach Möglichkeit.
Nirgendwo.
Wir versuchen es nach Möglichkeit, aber hier ist halt nichts oder so gut wie nichts explizit vorher recherchiert. Das ist einfach, was man noch so irgendwie im Hinterkopf hat. Einfach rausgehauen.
Ei.
Für die, die es nicht wissen.
Dann kommen wir noch mal zur Frage zurück. Neue Siedlung im Westjordanland. Warte, jetzt kann ich es nicht mehr sehen.
Jetzt ist hier gerade die Grube abgekackt.
Neuer Lebensraum im Osten.
Genau.
Nee, Iom.
Neuer Lebensraum Iom Osten.
Ah.
Okay, dann sag ich Fluch.
Ich sage auch Fluch.
Gut, ich sag Segen. Mann, warum ist das hier so kacke, wenn man das vergrößert?
Heikles Thema. Dann ist der Herr Simek wohl ein Antisemit.
Ach so.
Nein, Moment, wir sind die Antisemiten.
Das
dann.
War ja ein Witz.
Der Semit muss ein Semit sein.
Logisch. Ich bin ein Semit.
Ein Semit.
Ein Prosemit.
Ich bin Prosemit. Prosa.
Josemit.
Ja, irgendwie spackt hier die Gruppe Lass gerade so rum, dass ich...
Hammernit, Volumonit, Prohomonit,
Fottermit,
Antisemit.
Antisemit.
So. Ich weiß nicht, ob man hier die Themen nicht mal ein bisschen nach... Also ein bisschen... Bisschen strukturierter, weil wir springen jetzt wirklich wieder ins Nächste.
Ja, gerne.
Ach so, ich wollte noch kurz zwischendurch einschieben,
Prima.
Dass der die Bundesnetzagentur...
Netzfrauen.
Dass die Bundesnetzagentur heute festgesetzt hat, dass die Vorratsdatenspeicherung bis auf weitere Klärung mit EU-Recht ausgesetzt wird.
Das wird eh kommen, genau wie die Maut.
Ja.
EU-Recht sagt ganz klar, nur... bei begründeten Verdächtigen.
Dann wird das halt geändert.
Ja, entweder wird es geändert oder es wird so lange dann rumformuliert, bis es dann trotz EU-Recht funktioniert.
Also dazu möchte ich mal sagen, wir hatten 2007 schon einmal die Vorratsdatenspeicherung, die dann nach, weiß ich nicht,
und das war geil. Das war eine geile Zeit.
Paar Monaten.
Da habe ich mich wirklich sicher gefühlt.
Paar Monaten wieder abgeschafft wurde.
Also da waren keine Anschläge.
Nee, ich kann mich an keinen erinnern.
2007 war in Deutschland kein Anschlag.
Darauf lege ich mich fest.
Gut. Also,
Vorratsdatenspeicherung.
Es war eine geile Zeit damit.
Soll ich jetzt was dazu erzählen?
Ja, bitte.
Oder, weil da wurde nämlich diese Vorratsdatenspeicherung Manfred. Auch wieder gekippt. Jetzt ist 10 Jahre später, die kommen mit dem gleichen...
Ist das Thema immer noch nicht vom Tisch?
Mit dem gleichen nochmal auf. Also da ist wirklich kein Unterschied.
Ja, die kommen so lange, bis das durch ist.
Ja, aber... Solange, bis sich keiner mehr dagegen beschwert, oder was ist los? Also
ja, oder bis man halt eine Formulierung gefunden hat, die dann trotz EU-Restriktionen passt.
Manfred, ich möchte dich übrigens bitten, bitte. Wenn du mit etwas Netzpolitischem um die Ecke kommst, es vorher anzukündigen, indem du einen Satz sagst wie, ja, ich hätte da noch etwas Netzpolitisches, was ich mit euch besprechen will.
Netzfrauen.
Damit jeder weiß, was Phase ist.
Als wenn euch das...
Das ist eine Rubrik.
Ja.
Netzpolitisches mit Manfred Simek.
Okay, da könnte ich ein Fass aufmachen. Machen wir heute nicht. Da reden wir doch lieber wieder über Männer und Frauen, oder?
Komm,
unser Lieblingsthema.
Ja.
Männer und
ja.
Frauen.
Ja, warum nicht?
Transparenz der Gehälter. Von Männern und Frauen und Arbeitgebern ist künftig... Achso, der Arbeitgeber ist künftig auskunftspflichtig. Der Clou? Männer dürfen nur das Gehalt ihrer Kolleginnen erfahren und Frauen... Da steht Kur, aber das ist voller Rechtschreibfehler. Kur ihrer Kollegen. Ein Vergleich innerhalb eines Geschlechts ist davon ausgeschlossen. Doch was ist mit den Zwittern? und mit den Twittern.
Also, ey, kurzer Funfact am Rande.
Hashtag
Aachen, wir hatten es eben, ist übrigens auch Kurstadt, nennt sich aber nicht Kuraachen, weil es mit dieser Doppel-A, mit dem Doppel-A-Beginn im Namen, bei ganz vielen Listen immer als erstes auftaucht und es will das nicht verlieren, indem da Kur vorsteht.
Verrückt.
Ganz bekloppt.
Kurstadt Aachen. Nun ja, es geht darum,
ist trotzdem Kurort.
Ist das hier ein zukünftiges Gesetz, was verabschiedet wird oder eine zukünftige Regelung?
Es wurde bereits verabschiedet. Ich weiß nicht genau, wann es in Kraft tritt, aber es wurde bereits verabschiedet.
Aha. Mhm. Und weißt du da genaueres drüber? Also, um das nochmal kurz zu sagen, ohne dass ich das hier holprig nur so vorlese. Männer dürfen in gleichen Stellungen, nehme ich mal an, also in der gleichen...
Ja.
In der gleichen, im gleichen Anstellungsverhältnis die Gehälter ihrer Frauen beim Arbeitgeber, also ihrer Frauen,
ihrer
Kolleginnen beim Arbeitgeber erfragen und umgekehrt dürfen die Frauen beim Arbeitgeber die Gehälter ihrer Kollegen erfragen.
Ganz genau. Mhm. Und da gibt es ein paar Bedingungen, also auch die Firma muss, sagen wir mal, ich als irgendwelche Zahlen, ne, mindestens 100 Angestellte haben. Und muss noch die und jede andere Voraussetzung erfüllen, bevor dieses Gesetz greift. Mhm. Aber dann ist dem so, ja, genau. Aber auch nicht, also man dürfte jetzt nicht fragen, sagen wir mal, ich bin ja eine Frau. Ich dürfte jetzt nicht fragen, was verdient denn eigentlich der Ralle Kleinschmidt so? Sondern ich darf nur fragen, was verdienen denn meine Kollegen so? Und dann muss der Arbeitgeber sagen, ja, hier, der am geringsten Verdienende hat hier das und das und der am meisten in der Abteilung verdient, der hat das und das. Ja, und dann sind sie ja so irgendwo dazwischen, ne?
So. Ja.
Also auch anonym.
Ja, okay.
Wird das, das gemacht.
Ist natürlich.
Genau. Und das dient wohl, oder der Hintergrund dieses Gesetzes ist wohl, und das finde ich ja erstmal nicht verkehrt, dass die Gehälter von Männern und Frauen angeglichen werden sollen. Mhm. Also, dass die Frau nicht mehr weniger verdient als der Mann. Und dagegen kann ja erstmal keiner was sagen. Trotzdem verstehe ich nicht, und das ist ja wieder nur ein purer Arbeitgeberschutz, finde ich, dass man das nicht innerhalb eines Geschlechts auch vergleichen darf. Also, warum wird da wieder so diese Geschlechtsschere aufgemacht?
Ja.
Und dann natürlich noch scherzhafterweise, um das Ganze ein bisschen ad absurdum zu führen, die Frage, was ist mit Twittern? Man könnte es auch anders sagen, was ist mit Leuten, die ihr Geschlecht gar nicht genau definieren wollen oder können? Oder?
Die dürfen es von allen erfahren.
Oder was ist, das hab ich mir auch sofort überlegt, angenommen, also ich bin ja im Pass noch ein Mann, angenommen, ich würde jetzt das Gehalt meiner Kolleginnen erfragen, würde mich dann einer Operation unterziehen, die mich auch vor dem Gesetz zur Frau macht, dürfte ich dann auch die Einkünfte meiner männlichen Kollegen erfahren, weil ich ja dann eine Frau wäre, dann wäre ich der Einzige, der alles weiß.
Ja.
Also, ich verstehe diese Grenze nicht, warum dann innerhalb des eigenen Geschlechts,
auch da muss ich sagen, da kann man wirklich Kritik üben. Also, wenn dann wirklich alle. Bei mir ist ja zum Beispiel der Fall, dass in einer vergleichbaren Anstellung keine Frau existiert. Also in meiner Abteilung, Leute, die vergleichbar die Position haben, die ich habe, da gibt es nur Männer, ausschließlich.
Muss eine Frauenquote eingeführt werden.
Es gibt ja Frauen im ganzen Unternehmen.
Muss eine Frauenquote eingeführt werden.
Die wird ja meinetwegen auch eingehalten, aber es gibt keine Frau, die in meiner Position ist.
Also wird da keine Frau zugelassen? Oder
die gibt es doch nur für die Chefetagen, oder nicht? Frauenquoten.
Die Quoten gibt es nur, genau.
Deswegen, also,
der allgemeinen Frau
deswegen muss es ja auch keine Bauarbeiterin geben.
Ja, aber die Frage ist trotzdem, warum sind in seiner Abteilung keine Frauen?
Ja, weil das ein technischer Beruf ist und aus irgendwelchen Gründen Frauen sich nicht so sehr für diese Technik interessieren. Für die IT. Eine
ziemlich sexistische Aussage.
Aber da ist was dran. Also ich habe
mit Augenzwinkern.
Weiß ich doch. Ich habe auch darüber was Interessantes gelesen. Also es wird ja oft zum Beispiel, wenn die Gehälter von Männern und Frauen verglichen werden, und ich möchte noch mal betonen, bei allem Scheinchauvinismus, den wir hier verbreiten, kein vernünftig denkender Mann, kein vernünftig denkender Mensch kann etwas dagegen haben oder ja, dem könnte, also mir würde kein vernünftiger Grund einfallen, warum eine Frau anders behandelt werden sollte in irgendeiner Weise, auch was die Bezahlung angeht, als ein Mann.
Ne? Genau.
Ich bin
der liebste und beste Mensch.
Ich bin uneingeschränkt dafür, dass alle Menschen erstmal gleichwertig sind. Nicht gleich, gleichwertig.
Um es nochmal zu betonen.
Genau.
Gleichwertig.
Aber, jetzt mal speziell auf diese Gehälter zurückzukommen. Oft wird angeführt, dass Frauen bis zu 27% weniger verdienen als Männer.
Ja.
Bei gleicher Qualifikation oder so.
Mhm.
De facto sind es aber nur, das nur kann man gerne in Anführungszeichen setzen, 7%.
Das heißt ja auch nur bis zu 27%.
Nein, aber es sind niemals kommt man auf diesen Betrag. Außer, wenn man einfach nur guckt, man nimmt alle Männer und alle Frauen und guckt, was die verdienen.
Ich habe eine Frage.
Mhm. Ah, okay.
Ist es eine Frage, die zuträglich ist? Weil sonst möchte ich den Gedanken gerne erst
führe ihn doch erstmal aus.
So. Dieser Unterschied kommt dadurch zustande, dass, wir haben es jetzt hier in diesem Beispiel mit der Abteilung auch, Frauen sich häufiger für Berufe interessieren, die von Natur aus schlechter bezahlt werden als Männer.
Erzieher, Krankenpfleger.
Ja, zum Beispiel. Während Männer sich häufiger dann auch im Studium auf technische Berufe stürzen. Ingenieurwesen zum Beispiel, solche Sachen. Und dadurch kommt diese fast 30% zustande. Wenn man aber sich anguckt, Frauen, die im gleichen Beruf bei gleicher Qualifikation mit Männern verglichen werden, dann schrumpft dieser Unterschied schon auf 7% zusammen. Ist immer noch zu viel?
Immerhin, ja.
Ist immer noch zu viel, aber bei weitem keine 30%.
Ich möchte was dazu sagen. Und zwar, kommt das nicht auch dadurch zustande, dass Frauen auch im Falle einer Schwangerschaft ausscheiden und dadurch Lohnausfälle haben?
Ja, das kommt auch dazu.
Erziehung noch mehr gefordert sind?
Das kommt auch dazu, de facto, aber wäre ja theoretisch und wird auch immer mehr anders denkbar, dass dann zum Beispiel die Frau nur die Hälfte der Elternzeit nimmt und der Mann die andere Hälfte oder der Mann komplett.
Ja gut, aber wenn die Frau das Kind kriegt, dann ist sie ja sowieso erstmal in der Schwangerschaft und danach out of order.
Aber die meiste Zeit der Schwangerschaft kann sie ja weiterarbeiten. Dann fällt sie vielleicht ein paar Wochen aus, wenn es so aufs Finale zuläuft, sage ich mal.
Le Grand Finale.
Und dann vielleicht nochmal ein paar Wochen danach, also lass es mal hochkommen auf 2 Monate.
Und da habe ich noch eine Frage.
Das ist ein verlängerter Urlaub quasi. Dann könnte sie schon wieder arbeiten, okay. Im normalen Fall.
Gesetzlich ist doch ein Unterschied, also ein Lohnunterschied sowieso verboten.
Ganz genau.
Also das heißt, wenn jetzt...
Zu Recht.
Wenn jetzt eine Frau weniger verdient als ein Kollege bei gleicher Arbeit, dann kann sie klagen.
Sie könnte das einklagen, genau. Und genau um das überhaupt erstmal rauszufinden, wurde ja dieses Gesetz erlassen, um da schon mal einen Schritt in diese Richtung zu machen. Und ich finde das auch gut. Ich finde, das ist ein guter Schritt.
Gut.
Ich verstehe aber halt dann nur bitte nicht, für alle. Ne?
Genau, ich verstehe halt nur nicht, warum man dann diese Geschlechtertrennung noch macht.
Man kann es ja sogar so machen, dass man erfährt, die, gut, das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen eindeutig in meiner Abteilung, aber wenn da jetzt, sage ich mal, nur eine Frau in der Abteilung ist oder im gleichen Beruf, dass man dann sagt, okay, die geringstverdienende Frau bekommt so viel und die höchstverdienende so viel und der geringstverdienende Mann bekommt so viel und bekommt höchstens so viel. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Dass man die Information geschlechtergetrennt bekommt, aber grundsätzlich erstmal für alle.
Ja, genau. Also das fände ich auch sinnvoll.
Jetzt dann ist natürlich fragwürdig, wenn nur eine Frau da arbeitet, dann weiß man, oder zwei, dann weiß man auch schon, was die genau verdienen. Also dann ist es schon nicht mehr anonym. Ne? Da muss man dann vielleicht doch nochmal
ja,
drüber nachdenken.
Ja, gut, das stimmt. Aber ich glaube, deswegen haben die auch diese Grenze eingeführt, dass es ein Unternehmen von mindestens, weiß ich nicht, 100 Leuten sein.
Na gut, aber bei mir zum Beispiel, wenn jetzt auch nur eine Frau da arbeiten würde und ich würde auch geschlechtergetrennt diese Information erhalten, dann wüsste ich natürlich, wie viel die Frau verdient.
Ja, das könnte man machen und da wäre auch die Anonymität natürlich nicht ganz gewahrt. Ich weiß ja nicht, welche Regelungen es für so einen Fall gibt, aber es würde ja davon ausgegangen werden, sowieso, dass der Mann sich ja gar nicht so sehr dafür interessiert, sondern dass dann halt diese eine Frau gerne wissen will, wie für die meine männlichen Kollegen und wie stehe ich dazu im Vergleich und sollte ich vielleicht mal um mehr Gehalt bitten.
Ja.
Und wenn ich das unbegründet nicht kriege, obwohl ich genauso gut oder besser, es wird ja auch in vielen Statistiken, taucht immer wieder auf, dass Frauen auch viel mehr Einsatz auf der Arbeit zeigen und viel fleißiger sind und sowas, ne? Dann erst recht, gäbe es ja keinen Grund, dass die Frau nicht mindestens das Gleiche, vielleicht sogar mehr verdient. Also wenn der Einsatz wirklich auch größer ist und der Erfolg, wir sind eine Erfolgsgesellschaft, das hatten wir im anderen Thema mal.
Gerechtfertigt, also oder nicht jetzt das, aber gerechtfertigt, dass man dann mehr bekommt wahrscheinlich. Genau. Ja, also Gesetz abändern, man bekommt die Gehälter seiner Kollegen grundsätzlich immer mitgeteilt.
Ja, wäre ich dafür.
Bei dieser Grenze von.
Und nur dann könnte ich einen Segen abgeben.
Exakt.
Exakt.
So bleibt, so es,
bleibt es bei
Fluch.
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 Sehr schön. Es gab noch eine kleine Ergänzung. Was ist, wenn sich jemand, das hast du natürlich schon abgegolten jetzt hier gerade, wenn sich jemand umoperiert und fragt vorher und dann nachher. So. Wieder. Der Gang nach Canossa, Unterwerfung unter die päpstliche Macht oder politischer Schlachtzug. Schachzug.
Ich wollte sagen, Schachzug, ja.
Schlachtzug. Der Gang nach Canossa. Unterwerfung unter die päpstliche Macht oder politischer Schachzug.
Ich weiß gar nicht, warum ich die Frage gestellt habe.
Ich weiß doch gar nicht, was das soll.
Ich würde sehr, sehr ungern nur darüber jetzt reden.
Dann mache ich das.
Da ich auch raus bin, ehrlich gesagt, wissenstechnisch aus der Nummer.
Dann mache ich das.
Okay.
Also klar, also. Ich weiß so grob, worum es da geht, aber ich würde jetzt...
Erzähl doch mal.
Nee, komm, mach du mal.
Nur grob, worum es geht.
Erstmal, wo ist Canossa?
Ey.
Ich kenne Cabanossi, aber Canossa, wo ist das?
In Italien, ne?
Ja, ich glaube Oberitalien.
Jetzt fragst du selber schon. Ey, weißt du nicht, wo das ist?
Ey, aber ich meine Italien.
Das musst du ja wohl wissen.
Wer Italien ist Alex? Auf jeden Fall.
Wer ist Alex?
Manfred. Nee, wer kommt? Hau du mal raus.
Wer ist Bernd?
Wer ist Bernd?
Dieter. Dieter!
Immer das.
Dieter!
Manche lernen es einfach nie.
Also,
macht euch Gang nach Canossa. So Namensdinger.
Ja, ja.
Gang nach Canossa. Wir befinden uns im Mittelalter. Ich glaube im Hochmittelalter. Ich muss leider so ein bisschen vage sprechen, weil ich weiß es nicht so ganz genau. Es war der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, der um die Kaiserwürde zu erhalten immer nach Rom reisen musste, um vom Papst die Kaiserwürde zu erhalten. So, das war halt so, ne? Also nur der Boom. Papst kann den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation ernennen.
Okay.
Das hat ja auch im Falle dieses Kaisers gemacht. Ich weiß den Namen halt gerade nicht, aber das kann man ja leicht nachgucken. Und danach hat sich der Kaiser aber aufgelehnt gegen den Papst. Der war, glaube ich, auch mit Feldzügen beschäftigt und konnte halt nicht das machen, was der Papst von ihm wollte. Was auch immer das war. Also ich bin ja auch unvorbereitet jetzt. Nein, nein. So, und daraufhin wurde der Papst sauer und hat den Kaiser exkommuniziert. Das heißt...
Aus der Kirche geworfen.
Genau. Und dann, und das war ja zu dieser Zeit eine große Tat. Das heißt, ihm wurde das Himmelreich verwehrt und seine Untertanen waren ihm auch keine Gefolgschaft mehr schuldig.
Mhm.
Das heißt, es ist eine komplette Entmachtung. Die hat auch gezogen. Jetzt hat er Folgendes gemacht. Der hat sich in das weiße Büßergewand gekleidet. Das ist so wie so ein weißes Nachthemd. Barfuß. Ist er dann mit einem kleinen Zug von treuen Anhängern ist er nach Canossa gezogen. Einem alternativen Sitz des Papstes, wo er zurzeit gerade anwesend war. Und hat dort im Schnee, barfuß und nur in diesem Büßergewand, vor dem Tor gekniet und um Vergebung gebeten.
Ja.
Und gebetet.
Mhm.
Und er wurde da auch, ich glaube, über Tage einfach so hängen gelassen vom Papst. Der hat darauf gar nicht reagiert. Und der ist da geblieben und hat die ganze
Fick gegeben.
Und die ganze Zeit sich unterworfen. Und das hat dazu geführt, dass der Reichsbann, also die Exkommunikation, aufgehoben wurde. Und der Kaiser wieder offiziell Kaiser sein durfte. Hat auch dazu geführt, dass ein paar Jahre später der Kaiser in seiner Kaiserwürde zurück nach Canossa geritten ist, die Stadt belagert hat und war der Machtkampf halt anders ausgegangen, weil da militärischer Druck hinter war.
Dann hat sich der Papst
eingemauert.
Eingenässt.
Genau. Ja, und jetzt ist aber die Frage, hat der Papst bei diesem Gang nach Canossa, das war diese Sache mit dem Büßergewand, hat der Papst da die Oberhand gehabt über den Kaiser? Oder war es ein geschickter Schachzug des Kaisers, um die Macht zurückzuerhalten, indem er natürlich an die christliche Nächstenliebe des Papstes appelliert hat, nach der er ja einem reumütigen Büßer vergeben muss?
Mhm.
Und ich glaube, es war ein sehr geschickter Schachzug von diesem Kaiser.
Das würde ich an der Stelle auch sagen.
Eine Hausarbeit schreiben.
Darüber könnte man locker eine Hausarbeit schreiben.
Ja, aber das wäre zum Beispiel eine Fragestellung. Also das finde ich immer den Knackpunkt bei Hausarbeiten, dass man zwar immer schnell Themen und sowas findet.
Und Thesen und managen.
Aber man findet halt schlecht irgendwas, was man kontrovers diskutieren kann. Meiner Meinung nach.
Ja. Also falls jemand noch kein Thema für seine Hausarbeit hat.
Bitteschön.
Der Gang nach Canossa.
Boom. Wer war denn der Kaiser, der sich selbst gekrönt hat? Da gab es doch auch so einen Tuppes, der sich die Krone, oder König oder so, der sich die Krone selbst aufgesetzt hat. War das nicht auch so ein Engländer oder so?
Das hat es, glaube ich, häufiger gegeben in der Geschichte. Aber die Kaiserwürde musst du halt vom Papst bekommen.
Mhm.
Also zumindest die des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Also es war aufgeteilt, der Papst ist das geistliche Oberhaupt der Christenheit und der Kaiser das
weltliche,
genau. Also der Papst ist das Buch, der Kaiser ist das Schwert.
An der Stelle möchte ich zwei Dinge anmerken. Erstmal aufgrund des fortgeschrittenen Zeitdrucks das Thema schnell abzuhandeln. Aber noch einen kleinen Kommentar dazu abzugeben, dass der Kaiser an der Stelle sehr hoch gepokert hat, da gerade zu der Zeit, wenn man da im Schnee tagelang draußen kniet, man sich ja selbst noch umso mehr der Gefahr des Todes aussetzt, weil man damals ja natürlich nicht so die medizinischen Möglichkeiten hatte, da einen vielleicht wieder hochzupäppeln.
Allerdings, aber dafür waren die auch abgehärteter, ne?
Ja, klar, also da in diesen Burgen war es ja immer sehr kalt, ne? Da konnte man richtig. Ja auch schon mal. Also das war ja fast wie im Schnee knien. Also den ganzen Tag.
Ja.
Ja. Nee, aber dann, ich meine, entweder alles verlieren oder alles bekommen. Ne?
Genau.
War halt also, so die Überlegung. Also
hopp oder top, ne?
In der Sprache des Poker, all in und gewonnen.
Ob es jetzt ein kluger Schachzug in dem Sinne war, vielleicht war es auch wirklich nur runtergebrochen auf diese Entscheidung, alles oder nichts. Und wenn er auch noch ein tiefgläubiger Mann gewesen war und er noch davon ausgeht, dass ihm die Himmelssalbung
das Himmelstor verwehrt. Davon kann man abgehen, von diesem Gedanken, weil immerhin, wie gesagt, ein Jahr oder ein paar Jahre später, wenige Jahre später höchstens,
kam er mit militärischer Macht zurück, genau. Und hat ihm auf die Fresse gegeben.
Ganz genau.
Aber er hat ihn nicht irgendwie umgebracht, sondern es war einfach nur, weiß nicht genau, was
weiß
da
ich gerade auch nicht
ist.
Genau. Nee.
Wäre geil, wenn er zurückgekommen wäre und ihm einfach mal so.
Aber ja, es war wieder ein Machtkampf. Im ersten Machtkampf war die Exkommunikation halt stärker als alles, was der Kaiser machen konnte. Und im zweiten Machtkampf kurz später wurde halt einfach die Residenz des Papstes belagert und dann konnte er halt nicht viel machen.
Boah. Ja, ich finde solche Themen sehr spannend, hochspannend, muss ich sagen.
Ja.
Ja, schade, dass wir da jetzt nur so kurz drüber hinweg huschen. Ich würde die Folge mit dem abschließenden Urteil natürlich dann beschließen. Und ich sag Segen an der Stelle.
Ja, für die ganze Folge würde ich auch einen Segen abgeben.
Ich gebe auch Segen ab.
Aber wir dürfen nicht vergessen, es folgt noch
Manfreds Simex
Spieletipps.
Spieletipp. Moment.
Den gönnen wir uns noch, oder was?
Ja, natürlich.
Nö. Ja, alles klar. Mehr, ja, gut. Okay, der muss auf jeden Fall sein.
Okay. Noch einmal. Manfred Simex Spieletipps.
So, das Spiel der heutigen Folge ist eine Art Strategie, ein Weltraumstrategiespiel. Wer so Sachen wie Star Trek gerne mag,
die Master of Orion.
Master of Orion, die Kommunikation, also das Chefsein, das Captainsein auf der Brücke, wird mit diesem Spiel schnell warm werden. Es handelt sich um FTL, was für Faster Than Light steht. Spielt auch sehr damit. Das Gute ist, wir können heute ausnahmsweise mal alle was dazu sagen. Und deswegen können wir ja vielleicht mal einen kurzen Satz dazu.
Firma Simex
Spieletipps. Kurzen Satz jeder dazu sagen. Also, ja, also Dieter, fang doch mal an.
Ich habe dieses Spiel, ich habe hineingespielt, ich habe ein paar Varianten ausprobiert und ich muss sagen, nach einer unglaublich langen Zeit von 2 Abenden, muss ich sagen, hat das Spiel noch nicht ein Quäntchen an Reiz verloren.
Und das für den Preis? Für wie viel hast du
es gewohnt? Es war reduziert. Ich habe es zu 75% reduziert, käuflich erworben für 2 Euro und.
Zurzeit im Summer Sale, ne? Auf Steam wahrscheinlich.
Irgend sowas, genau.
Na, ja. Das ist ja gar nichts.
Also für 2 Euro irgendwas, viele, viele Stunden Spielespaß für Weltraumstrategen.
Ei. Ja, es ist wirklich sehr spannend. Die Spielmechanik ist gut ausgewogen, der Schwierigkeitsgrad passt.
Man muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, Ralli Kleinschmidt ist der Einzige in unserer Podcast-Runde, der sich, Veteran schimpfen darf. Er ist der Einzige, der dieses Spiel bereits auf normal von uns geschafft hat.
So ist es.
Hut ab!
Hut ab! Danke, danke.
An der Stelle wirklich Hut ab.
Ja, es ist ein sehr gutes Spiel. Es ist sehr spannend. Ich kann es nur empfehlen. Jede Beschreibung wäre müßig. Guckt es euch einfach mal an.
Es ist selbsterklärend.
Es ist selbsterklärend.
Es ist selbstfahrend.
Nach ein paar Anläufen ist man voll im Geschehen. Boom.
Das ist korrekt. Also, ich werde jetzt gleich nach Fertigstellung des Podcasts meine Freizeit auch wieder mit diesem Spiel verbringen.
Ich auch.
Ich wünschte, ich könnte das auch.
Gut. also eine absolute Empfehlung. Und
für Faster Than Light.
Für Faster Than Light, FTL, im Moment im Steam Summer Sale zu erhalten.
Das waren
für den PC. Das waren
Firma Simex
Spieletipps. Ja, und damit nochmal die kurzen Hinweise. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, bla bla bla.
Lasst uns einen Hate-Kommentar da.
Lasst uns Hate-Kommentare da. Macht doch mal einen Daumen nach unten. Einfach mal einen Daumen nach unten.
Macht uns einen Daumen nach unten.
Ja.
Beleidigt uns. Alles, Bruder.
Geht auf irgendeine Seite, beleidigt die.
Jede Form der Aufmerksamkeit wäre uns schon hilfreich. Und bitte nicht nur bitte nicht nur von den russischen Bots. Die haben wir genug auf der Webseite. Okay. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss. Hi.
Tim and Tess and May Hunter. The podcast.